Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritz-Bacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Schule, Alltag, Freunde und Konflikte, das alles wird hier Thema sein. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Es ist eine tolle Zeit, in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ja, ich freue mich, dir diesen Podcast zu schenken. Es ist eine besondere Reihe. Es ist noch ein Teil meines Geburtstagsgeschenkes sozusagen an euch für meinen Podcast. Eine ganz besondere Reihe, die ich mir vor einigen Jahren gewünscht hätte. Es geht darum, dass ihr unterschiedliche Grundschulformen kennenlernen dürft. Ich habe tolle Gäste und so können wir in jede Grundschulform einmal reinschauen. Dein Kind wird in den nächsten Jahren eingeschult und du fragst dich, welche Schulform passt am allerbesten zu meinem Kind und zu mir. Da gibt es jetzt eine tolle Reihe. Wir fangen an mit der Montessori-Schule. Und genau, heute habe ich Anna zu Gast. Sie ist Montessori-Pädagogin, gründet gerade eine Schule, Mutter von 2 Kindern und ja, ist mit absoluter Begeisterung mit dem Thema. Die Folge kommt jetzt eine Woche ein bisschen später raus, denn tatsächlich hat nach 2 Jahren Pandemie Corona uns auch besucht. Alle 5 lagen jetzt flach, uns geht es langsam besser. Trotzdem Quarantäne zu 5 mit lauter draußen Kindern ist eine Herausforderung. Und gleichzeitig, genau, das hat einfach jetzt auch Pause gebraucht. Und ich bin jetzt froh, wieder in meine Kraft Stück für Stück zu kommen und diese Podcast-Folge jetzt mit euch zu teilen. Apropos Podcast-Geburtstag. Du hast noch die Chance, absolut geniale Gewinne zu bekommen. Eine Teilnahme an der Expedition im Vertrauen, über 1.000 Euro, ein Navigationsgespräch, Workshops kannst du gewinnen, indem du jetzt sofort über Apple Podcast meinen Podcast bewertest mit einem Kommentar und dann schick mir einfach einen Screenshot davon, egal wie du willst, über Instagram, über Facebook oder per Mail und dann bist du im Lostopf. Falls du kein Apple Podcast hast, kannst du das auch über den Desktop auch machen. Da kannst du einfach googeln. Das geht relativ einfach. Dauert vielleicht 5 bis 6 Minuten und du kannst eben über 1.000 Euro gewinnen. Mach mit, ich freue mich auf dich und ich freue mich auf diese Geburtstags-Podcast-Folge. Ich selbst bin ja auch Mutter von Montessori-Schülern. Wir sind da gewechselt in den letzten Jahren. Auch das wirst du in dieser Podcast-Folge erfahren. Du wirst erfahren, wie Montessori aufgebaut ist, welche Theorie dahinter ist, wie der Schulalltag aussieht. Und wenn du die Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du auch wissen, wie in der Montessori-Schule damit umgegangen wird, wenn Kinder Holpersteine haben, vielleicht nicht ganz nach Plan funktionieren und was da die Haltung der Montessori-Pädagogik ist. Anna, ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wie bist du denn zur Montessori-Pädagogik gekommen? Und was begeistert dich daran?
Ja, sehr gerne. Und es hat mich immer schon zu den Kindern und den Jugendlichen gezogen. Und so habe ich eigentlich diese künstlerische Ader, die ich in mir trage, in ein Kunststudium investiert und habe dann künstlerisches Lehramt studiert. Und habe im Zuge dieses Lehramtsstudiums auch wiederum gemerkt, dass der Zugang der Pädagogik für mich nicht die Haltung widerspiegelt, die für mich und die Arbeit mit Kindern passt. Und habe dann auch mich sehr eingelesen in reformpädagogische Zugänge und bin dann, wohl oder übel eigentlich, über die Maria Montessori gestolpert und habe mich da sehr vertieft und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das hat genau das, den Nerv getroffen, den ich so in mir spüre, wenn ich mit Kindern arbeite und die Haltung getroffen, die ich Menschen gegenüber habe. Und da hat sich dann Gott sei Dank ergeben, dass ein Platz in einer Montessori-Schule frei war. Und da habe ich mich dann beworben während des Studiums noch und habe dort als Kunstpädagogin angefangen und habe dann ja, aus Interesse einfach, weil diese Pädagogik einfach so eine spannende Pädagogik ist, ja, die Ausbildungen begonnen. Zuerst die Ausbildung für die Sekundarstufe, in der ich begonnen habe, und dann fürs Kinderhaus und für die Primarstufe jetzt gerade aktuell, weil wir jetzt auch im Aufbau einer eigenen Primarstufe sind im Salzkammergut. Und genau, das ist so der Weg zur Montessori-Pädagogik.
Total spannend. Ja, da bist du ja auch voll drin. Magst du uns vielleicht einmal mitnehmen, was ist denn das Bild vom Kind? Welches Bild hatte Maria Montessori und hat das sozusagen weitergegeben?
Genau, das Kind steht in der Montessori-Pädagogik absolut im Zentrum des Schaffens. Es geht wirklich darum zu schauen, wo steht das Kind, nämlich dieses eine Kind jetzt in dem Moment, wo steht es und was braucht dieses eine Kind jetzt in dem Moment, auch um Entwicklungsschritte gehen zu können, und wie kann ich als Pädagogin, als Erwachsene, als begleitende Person das Kind so weitgehend begleiten, dass es eben diese Entwicklungsschritte, die es jetzt als nächstes tut oder in der es jetzt gerade steckt, gehen kann. Und das ist das Schöne an der Pädagogik, dass diese Haltung in der Pädagogik eine sehr wertschätzende ist, eine sehr genau beobachtende Haltung ist, wo es wirklich darauf ankommt, zu erkennen, wo das Kind einfach gerade steht. Und es ist ganz egal, ob dieses Kind in der ersten, zweiten oder dritten Entwicklungsperiode ist. Es gibt da ganz viele Besonderheiten, die man erkennt in diesen Entwicklungsperioden, aber auch ganz viele Feinheiten, auf die man achtet, um eben das Kind so weitgehend zu begleiten, dass es in seinem Tempo den Weg gehen kann, der für das Kind der richtige ist. Und da setzt die Montessori-Pädagogik an.
Ja, wie schön. Tatsächlich haben zwei meiner Kinder ja in den letzten Jahren auch auf eine Montessori-Schule gewechselt. Mhm. Und das, was du beschreibst, das haben wir tatsächlich mit dem einen Kind auch sehr gemerkt. Ich habe nach einigen Wochen einfach mal eine E-Mail hingeschrieben, weil ich mir unsicher war wegen etwas und habe dieses Kind beschrieben. Und es war so schön, also dieses Beobachten. Mhm. Weil die, Lernbegleiter oder wie ist der
Ausdruck? Lernbegleiterinnen, Lehrerinnen, ja. Pädagoginnen, doch, das.
Genau, die Lernbegleiterinnen. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie meine Kinder dazu sagen. Ich glaube, die sagen schon Lehrerinnen. Mhm. Genau, mein Kind noch gar nicht so lange gekannt, aber hat es total in meinen Beschreibungen wiedergefunden und wir konnten sehr genau und sehr feinfühlig über dieses Kind sprechen, weil genau was du beschreibst, halt eine sehr feine Beobachtung war.
Genau. Also das ist wirklich ein Bereich, ein sehr, sehr wichtiger Bereich in der Montessori-Pädagogik, dass vor allem, wenn man mit den Kindern auch arbeitet, einfach wirklich genau hinschauen lernt und genau beobachten lernt, dass man einfach wirklich auf diese Entwicklungsbedürfnisse eingehen kann, die das Kind gerade zeigt. Das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Säule in der Montessori-Pädagogik.
Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ein Kind, ihr merkt, dass es sich nicht wohl in der Klasse fühlt oder in diesem Lernen, Umfeld in seiner Entwicklung, wie werden sozusagen Störungen oder auch große Wut oder ja, Dinge, die vielleicht auch nicht ganz nach, wie hast du es genannt, dass es schon diese Entwicklungszyklen sozusagen auch sind?
Ja, also es ist natürlich unterschiedlich, ob man mit einem Kind in der ersten Entwicklungsperiode, in der zweiten oder dritten Entwicklungsperiode arbeitet. Aber trotzdem, egal in welcher Entwicklungsperiode, wird darauf geachtet, was eben dieses Kind jetzt im Moment gerade braucht. Und auch gerade in diesen Situationen, wenn wir bemerken, das Kind fühlt sich gerade nicht ganz wohl oder es hat besonders heftige Gefühlsausbrüche oder es braucht einfach gerade ein bisschen mehr, dann schauen wir einfach, was es braucht. Also wir schauen einfach hinter das Bedürfnis des Verhaltens, also alle Verhaltens Formen, die uns ein Kind zeigt, bedeuten ja auch etwas. Also es gibt bei uns keine Strafen oder kein kein Maßregeln im Sinne von wenn du nicht, dann passiert auch das nicht oder so, sondern wir schauen einfach ganz genau hin, wo kommt denn das her oder was braucht dieses Kind einfach jetzt gerade. Wir schauen auch, was verändert sich gerade in der Familie etwas, hat das Kind vielleicht einen Konflikt mit einem Klassenkollegen oder einer Klassenkollegin, steckt das Kind gerade in einem Entwicklungsschub und braucht einfach aufgrund dessen einfach in verschiedensten Bereichen ein bisschen mehr Unterstützung. Also wir schauen einfach genau drauf, was es gerade braucht und was die Ursache sein kann dafür. Und da gehen wir dann individuell natürlich dann drauf ein. Also Gefühlsausbrüche, Wut, Konflikte werden natürlich begleitet. Also
ja. Ja, wie spannend. Und ihr seid da ja auch dann sehr aktuell dran. Also in meiner Arbeit ist mir das auch ganz wichtig. Und ich hatte auch jetzt vor ein paar Wochen auch ein Interview, ein Podcastgespräch mit Nicole Strüber. Ich bewundere sie sehr oder ihre Bücher auch. Sie ist Neurobiologin und hat auf die erste Bindung kommt es an und Risiko Kindheit, also sehr gute Bücher geschrieben. Und auch sie hat das nochmal so auf den Punkt gebracht. Es geht nicht darum, die Kinder altersgerecht, sondern entwicklungsgerecht zu
befördern. Genau.
Also das, was jetzt dran ist, ist dran. Also wir hatten das dann im Kontext von Corona eben, wie wir die Kinder begleiten. Aber natürlich ist es nicht nur im Kontext von Corona so wichtig, genau, dass es entwicklungsgerecht ist.
Genau.
Gibt es einen bestimmten Lehrplan in der Montessori-Pädagogik? Oder ist jetzt wahrscheinlich auch die Frage, du lebst ja in Österreich, in Deutschland ist es ein bisschen anders geregelt. Weißt du, dass da irgendwie Unterschiede oder wie passt das?
Der Lehrplan, der in österreichischen Volksschulen herrscht, der herrscht natürlich auch in den Montessori-Primarstufen. Der webt sich quasi in diesen Rahmen der kosmischen Erziehung ein. Und die kosmische Erziehung in der Montessori-Pädagogik bedeutet, oder vielmehr ist es die Antwort auf die Entwicklungsbedürfnisse eines 6- bis 12-jährigen Kindes. Also 6- bis 12-Jährige, die denken sehr groß, die wollen gerne forschen, die haben diesen forschenden Geist, die wollen die Welt verstehen, die wollen das Universum, den Kosmos begreifen, in dem sie sich bewegen, die wollen Zusammenhänge erkennen und sich einfach in ihrer Welt orientieren. Und die Montessori-Pädagogik für 6- bis 12-Jährige gibt auf diese großen Fragen Antworten mit diesem konkreten didaktischen Material, das wir in den Montessori-Schulen kennen. Das Material zeigt alle Bereiche des Kosmos auf. Also im Sinne von, über das Material kann man wirklich diesen Kosmos und die Themen des Universums begreifen und laden das Kind ein, mit den Materialien zu arbeiten, an den Materialien zu forschen und dann auch weiter zu forschen. Also in all diesen Themen dürfen sie und können sie aufgrund des Materials auch viel mehr in die Tiefe gehen in diesen Lernbereichen, die sie eben gerade über das Material erfahren. Und im Lehrplan oder der Lehrplan ist natürlich in dieser kosmischen Umgebung sehr verschränkt und verwoben. Das heißt, die Eltern können sicher gehen, dass die Kinder alle gesellschaftlichen Erwartungen der Erfüllung des Lehrplanes einhalten können und darüber hinausgehend.
Genau. Ja, das ist wirklich auch schön. Also es ist eben nicht so, dass man dann alle 45 Minuten in ein neues Fach reinpoltert sozusagen, sondern genau, die Kinder werden ja sehr dazu eingeladen, sich Projekte auszusuchen. Über Minecraft war es hier, über Fußball war es hier, über Schwalben, über Eisbären, um sich da dann, jetzt ist gerade irgendwie mit Feuer, hat ein Kind gerade heute im Auto erzählt, wo sie sich dann wirklich rein vertiefen, Texte lesen, irgendwann dann auch alleine zur Bibliothek gehen. Natürlich durch die Pandemie sind gerade einige Sachen eingeschränkt, doch die geben sich tatsächlich sehr viel Mühe, um dieses Vertiefen, reintauchen und Raum zu nehmen.
Genau.
Was tatsächlich für ein Kind, was jetzt hier eben nach 4 Jahren gewechselt hat, hat dann die ersten 4, 8 Wochen und Mama und die Arbeitsblätter, es kommen immer gar keine Arbeitsblätter, ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
Ja, total spannend.
Das ist ja dann eine Umgewöhnung.
Ja, das stimmt, das ist eine totale Umgewöhnung. Aber da haben sie wirklich einen Benefit daraus. Also das ist wirklich, wenn die Kinder sich gut eingewöhnt haben, dann ist das einfach wirklich eine total schöne Möglichkeit, um den eigenen Interessen auch gerecht zu werden und um neue Bereiche kennenzulernen und eigene Interessen, die man vielleicht noch gar nicht so präsent hat, kennenzulernen. Also es bietet einfach ganz, ganz viel die Umgebung
da. Ja, und vor allem aus meinem Blick lernt mein Kind da ja viel, viel mehr.
Genau.
Weil, ich wünsche ihm, wenn es ihm Spaß macht, von mir aus. Doch ich glaube, so wie ich ihn einschätze, wird er nicht sehr glücklich sein, wenn er einen Beruf hat, wo er Arbeitszettel für Arbeitszettel irgendwie abarbeitet.
Ja.
Er wird weiter darin unterstützt, oder genau, beide werden weiterhin darin unterstützt, ihre Interessen zu verfolgen, sie vielleicht zu fokussieren. Und dadurch, dass es ja auch einfach andere Kinder in der Klasse gibt, kriegt man dann auch mit. Und ja, die Lehrer, also bei uns auf jeden Fall, achten schon auch sehr drauf und sagen, jetzt kann auch mal wieder Mathematik ein bisschen kommen. Also die gucken so ein bisschen, dass die unterschiedlichen Fächer, also die Kinder haben Raum, um sich zu vertiefen in das eine, und doch haben die Lehrer so ein bisschen den Blick, dass sie einfach sozusagen die Inhalte vom Schuljahr irgendwie über das Schuljahr verteilen können.
Genau, das ist ja auch die Aufgabe von uns PädagogInnen, dass wir einerseits eben die Kinder sehr genau beobachten in ihren Entwicklungsschritten und in ihren Entwicklungsbedürfnissen, die sie haben, aber auch im Blick zu haben, welches Kind arbeitet gerade an welchem Thema, was hat dieses Kind noch gar nicht, welches Thema hat das Kind noch gar nicht angestoßen. Also wir zeigen den Kindern also jeden Tag mindestens eine Darbietung, das heißt, die Kinder bekommen jeden Tag ein neues Thema präsentiert, an dem sie weiterarbeiten können. Oder dann wieder zurückgehen zu einem Thema, das sie schon mal bearbeitet haben und da weiter in die Tiefe gehen, aber sie bekommen jeden Tag einen neuen Input von uns, einfach damit wir auch den Kindern die Welt zeigen können, über das Material und auch die Inhalte vermitteln können, die natürlich spannend und wichtig sind. Und im Zuge der Freiarbeit, genau, die ja mindestens 3 Stunden am Vormittag stattfindet, hat das Kind dann die Möglichkeit, eben sich da nach der Darbietung frei zu entscheiden, arbeite ich jetzt an dem neuen Thema, das mir meine Pädagogin gerade gezeigt hat, weiter, oder widme ich mich nochmal dem Thema, und geben natürlich Hilfestellungen für die Kinder, die so ein bisschen in der Schwebe sind und gerade nicht so genau wissen, wohin und welches Thema sie gerade interessiert. Da bringen wir natürlich dann einen Stein ins Rollen, aber lehnen uns oder halten uns auch sehr bewusst zurück bei Kindern, die sehr im Fluss sind und sehr gut arbeiten und sehr einfach da selbst in einem guten, für sie passenden Tempo arbeiten. Da brauchen wir dann gar nicht viel tun, sondern das ist dann schön für uns zu beobachten, weil wir sehen, diese Kinder arbeiten gerade einfach sehr konzentriert an verschiedensten Bereichen, und so können wir ganz individuell auf alle Kinder eingehen.
Ja, und eine Besonderheit ist ja auch, dass es altersgemischte Lerngruppen gibt.
Genau. Wir haben altersgemischte Lerngruppen, mindestens 3 Jahrgänge. Also es gibt, das ist so die kleine Mischung quasi zwischen...
Genau, das ist bei uns.
9. Genau. Aber dann gibt es auch Montessori-Schulen, die große Altersmischung haben zwischen 6 und 12, die natürlich auch ganz, ganz spannend ist. Also da hat man dann wirklich die viel älteren Kinder mit den ganz jungen Kindern, und das ist total befruchtend, weil Kinder in dieser Entwicklungsphase einfach sehr gerne mit Älteren oder Jüngeren zusammenarbeiten. Sie identifizieren sich sehr stark mit ihren Gleichaltrigen, mit ihren Älteren, mit ein paar Jüngeren, und finden gerade in Gruppenarbeiten einfach wirklich gut in die Arbeit. Das ist genau diese Entwicklungsperiode, die das einfach braucht. Dieses in Gruppenarbeiten, in Kleingruppenarbeiten, mit einer Freundin, einem Freund zusammenarbeiten, etwas gemeinsam schaffen. Das ist genau diese Altersgruppe. Und das Schöne ist, dass sich natürlich ein junges Kind in einer Gruppe, wo auch viele Ältere sind, sich mal auch als junges Kind fühlen darf und weiß, da hat jemand anderer schon mehr Erfahrung, an dem kann ich mich orientieren, während ein älteres Kind dann schon manchmal sogar die Rolle einer Lehrerin übernimmt und dann den Jüngeren schon etwas zeigt. Das heißt, das spürt sich auch ganz anders in einer ganz anderen Rolle, merkt, ich kann schon etwas, ich kann dir etwas zeigen, ich habe Fähigkeiten, die ich jemandem anderen zeigen kann. Das macht ja auch ganz, ganz viel mit dem Selbstwert und mit dem Selbstbewusstsein. Und die mittleren mittelalterlichen, unter Anführungszeichen, Kinder, die sind natürlich so, dass sie noch manchmal jünger sein können, aber dann auch schon in der Position des Älteren sind und sich einfach gut schon in der Klasse eingefügt haben, schon wissen, wie die Abläufe sind, die natürlich unterstützend dann auch für die Jüngeren da sein können. Das ist natürlich ganz, ganz fein auf dieser Ebene.
Ja, das ist tatsächlich gerade gestern, glaube ich, ging mein Kind auch, einer meiner Kinder, sehr gerne hin, weil es eben wusste, dass es so eine Zeigrolle haben durfte. Und gleichzeitig kann ich ein bisschen, also ich finde das so aus der täglichen Beobachtung auch wertvoll. Und gleichzeitig war es für ein Kind von mir schwierig, dass eben die Klasse sich ja einmal im Jahr sozusagen so verändert. Also ich habe das andere Kind eben 4 Jahre Grundschule, 4 Jahre war mehr oder weniger alles gleich. Das war auch so. Und dann, dass es sich sozusagen jedes Jahr verändert. Und darf, glaube ich, auch einfach sein. Mein Kind hat sich da in der einen Situation tatsächlich schwer, also nicht schwer, es hat einfach Zeit gebraucht, es hat Energie gebraucht. Genau. Bei uns gab es gerade Zeugnisse. Das ist ja auch immer ein großes Thema. Genau, bin ich sehr dankbar, weil ich habe jetzt gerade genau 2 Montessori-Zeugnisse bekommen. Und gerade für das eine Kind war das erste Montessori-Zeugnis. Magst du da vielleicht was drüber erzählen?
Du kennst das? Eigentlich möchtest du zugewandt und freundlich deinen Kindern gegenüber sein. Eine gute Bindung und ein friedvolles Familienleben ist dir wichtig. Doch immer wieder stolperst du. Du bist frustriert und enttäuscht. Von dir selbst und vielleicht auch von deinem Kind und deinem Umfeld. Du schämst dich und beschämst. Und irgendwie gefühlt, alle anderen schaffen das? Bei denen funktioniert das so easy peasy leicht, dieses harmonische Familienleben? Alle bekommen das hin, nur du nicht? Ich möchte dir sagen, der Schein trügt. Ich begleite seit vielen, vielen Jahren Familien. Und ja, auch andere Familien haben Streits und Konflikte, die das miteinander belasten. Auch andere kennen diese Hilflosigkeit und das Geschrei. Doch das muss nicht so bleiben. Ich lade dich zu meiner Aktionswoche ein. Finde die Stolpersteine, die dein harmonisches Familienleben verhindern. Die Aktionswoche findet von dem 26. Juni bis zum 1. Juli statt. Und das Allerbeste, sie kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes. Meld dich einfach an. Du bekommst 3 Impulsworkshops und noch viel mehr. Und das alles kostet dich keinen Cent. Trag dich hier ein und du bist eurem bedürfnisorientierten Familienleben, das zu euch als Familie passt, ein ganzes Stück näher. Ich freue mich auf dich.
Ja, gerne, genau. Also bei uns gibt es in der Montessori-Schule natürlich nicht diese klassischen Schularbeiten-Tests, die dann auch mit Noten beurteilt werden. Es gibt natürlich dritte Phasen, unter Anführungszeichen, in allen Lernbereichen, wo wir natürlich schon einen Überblick haben, wo steht dieses Kind gerade in diesem Lernfeld quasi. Da haben wir schon einen Überblick und sehen das natürlich. Aber wir geben natürlich viel mündliches Feedback dem Kind schon. Dann haben wir natürlich regelmäßig Elterngespräche, wo wir Entwicklungsgespräche führen und auch über die Lerninhalte und über das, was das Kind schon alles geschafft hat und wo es noch ein bisschen mehr braucht, sprechen. Und am Ende gibt es einfach eine schriftliche Dokumentation darüber, die aber total transparent ist, weil man im Vorfeld einfach ganz, ganz viel drüber spricht. Und ja, auf diese Art und Weise können wir das Kind einfach so erfassen, wie es sich tatsächlich zeigt und handeln das nicht mit einer einfachen Note ab, das natürlich gar keinen Bezug hat zu verschiedensten Bereichen, egal ob das ein Test ist oder dann eben die Abschlussnote ist. Weil es natürlich auch einen Leistungsdruck erzeugt und diesen Leistungsdruck, den wollen wir in einer Montessori-Schule nicht. Die Kinder sind von sich aus so motiviert, dass sie gerne lernen, dass sie viel lernen, dass sie viel forschen wollen. Also wir wollen eher dieses Gefühl unterstützen, dass dieses intrinsische Gefühl, das intrinsische Bedürfnis nach, ich möchte noch mehr erfahren und noch mehr wissen und ich gebe mir noch mehr, ich möchte einfach die Welt begreifen, dass das gestärkt wird, dieses Gefühl. Wir wollen die Freude am Lernen beibehalten.
Das kann ich auch sagen. Also ich weiß deutlich mehr über mein Kind. Und mein Kind weiß auch deutlich mehr über sich. Genau, wir haben eben zwei Kinder, wir haben zwei unterschiedliche Lehrer. Da ist es sehr spannend, die gehen sehr unterschiedlich daran. Also auch da braucht man immer wieder ein Gefühl und es sind unterschiedliche Menschen und sicherlich ist auch nicht jede Montessori-Schule gleich. Und wir merken es halt an diesen zwei unterschiedlichen Klassen schon, dass es da Unterschiede gibt. Doch bei beiden weiß ich deutlich mehr, weil ich habe nicht nur für ein Fach eine Note, sondern die Fächer sind in 5, 6, 7 Punkte unterteilt. Und zu jedem gibt es sozusagen differenzierten Rückmeldung. Und genau bei dem einen Kind, da ist es auch so, wie es, glaube ich, auch gedacht ist, dass man sich eben zu dritt zusammensetzt, also Pädagoginnen, Kind und Eltern. Zu diesen Zeiten war das digital und ist einfach eine ganz wertschätzende, differenzierte Rückmeldung war, die einfach wirklich motiviert. Und tatsächlich bei diesem Kind gerade, wo es das erste Zeugnis auch war, hat sich jetzt auch in diesem halben Jahr so viel verändert. Vorher war ganz oft die Lieblingsfrage in Bezug auf Schule, war immer, ist das Pflicht? Diesen Wort habe ich schon tatsächlich länger nicht mehr gehört. Weil das ist nicht mehr die Frage sozusagen, ist das Pflicht, um eben irgendwas zu erreichen oder was bewertet wird, sondern genau, es sind andere Fragen, es ist genau da zurechtkommen und diese Geschichten und doch eben, es geht viel mehr um die Sache.
Ja, und genau, und da hört man auch diese Außenorientierung total gut raus. Dieses, wann müssen wir das abgeben und wie soll das aussehen? Das ist natürlich immer dieses, jemand anderer setzt mir als Kind jetzt eine Erwartungshaltung auf und die muss dann erfüllt werden, weil sonst gibt es eine schlechte Note, eine schlechte Bewertung und das wollen wir einfach wirklich vermeiden in der Montessori-Pädagogik.
Abschlüsse gibt es trotzdem oder gerade oder so. Vielleicht magst du, genau, also hier ist ja auch der Schwerpunkt, die 5- bis 12-, 10-Jährigen, also genau hier oder bei euch eben dann 6- bis 12-Jährigen. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt uns überlegen, ist die Schule etwas für uns? Vielleicht können wir nochmal 2,5, 3 Sätze zum Thema Abschlüsse sagen.
Ja, also es ist natürlich immer schulabhängig, je nachdem, ob die Montessori-Schule ein Öffentlichkeitsrecht hat oder nicht, können die quasi dann am Ende Zeugnisse ausstellen, falls es dann einen Schulwechsel gibt oder nicht. Also man braucht ja dann zum Übertritt in eine weiterführende Schulstufe. Für die Regelschule braucht es ja natürlich trotzdem Zeugnisse und Montessori-Schulen mit Öffentlichkeitsrecht, die sind auch befugt, solche Zeugnisse auszustellen. Die sind dann genau solche Zeugnisse, die ein Kind auch in einer Regelvolksschule erhalten, mit genau denselben Lernfächern und mit genau der Benotung, die Kinder einfach dann auch bekommen. Und das würden dann solche Schulen mit Öffentlichkeitsrecht ausstellen. Genau.
Und also bei unserer Schule ist tatsächlich auch so aufgebaut, dass sie bis zum Abitur geht.
Genau. Ja, das ist wunderbar.
Ja, die Prüfung dann auch gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die anderen Abschlüsse, ob die dann auch in der 10. Klasse, also das weiß ich tatsächlich, soweit habe ich mich tatsächlich noch nicht erkundigt bei uns auf der Schule, weil ich sehr gelernt habe, dass es total wichtig ist, fürs Hier und Jetzt zu entscheiden und ob es in keine Ahnung, 6, 7 Jahren was da ist, das entscheiden wir dann da. Als ich die Schule anstand, hatte ich so das Bild, ich muss jetzt für die nächsten 12 bis 13 Jahre die richtige Entscheidung machen. Und ganz wichtig für mich und also meine persönliche und was ich auch in den Beratungen erlebe, ist es einfach auch ein bisschen, wie du sagst, von der Montessori-Pädagogik, das, was jetzt dran ist, zählt. Wir haben keine Ahnung, ob das in 5 Jahren noch so ist. So, dass man Schritt für Schritt macht. Genau.
Genau.
Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich sein. Wir können uns ja ein bisschen austauschen. Es sind ja Privatschulen. Ich weiß, genau, oft sind es Privatschulen. Ja, in Deutschland gibt es auf jeden Fall auch öfters mal Grundschulen, die nach Montessori auch arbeiten und es da Ansätze sind. Und es gibt in Deutschland auch freie Schulen, die nach Montessori sind. Also die nehmen dann Aspekte. Das ist dann jeweils unterschiedlich vom private Schule und auch Schulgeld und Träger. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in Österreich?
Ja, also bei uns in Österreich gibt es auch die unterschiedlichsten Formen. Also so wie du sagst, es gibt natürlich auch im Regelschulwesen Volksschulen, die sich ganz viele Montessori-orientierte Einflüsse oder die ganz viel Montessori-orientiert einfließen lassen in ihrem Unterricht. Also das gibt es auch. Dann gibt es private Montessori-Schulen in freier Trägerschaft, die sehr nach Montessori arbeiten, also die dann auch wirklich eben für Schulkinder diese kosmische Umgebung, die vorbereitete Umgebung nach diesen kosmischen Prinzipien anbieten und dann auch wirklich in der Pädagogik sehr versiert und fundiert arbeiten. Das heißt, man findet in diesen Klassenräumen alle Materialien, die es in der Montessori-Pädagogik gibt für die 6- bis 12-Jährigen. Du findest eine diplomierte Montessori-Pädagogin als Klassenlehrerin. Und genau, du hast einfach all das, was Maria Montessori für eine Montessori-Schule vorsieht, hast du in dieser Montessori-Schule auch gefunden. Dann ist es quasi eine, wie soll man denn sagen, ohne das, dann ist es einfach eine Montessori-Schule, nicht eine Volksschule mit Montessori-Einflüssen, sondern dann hast du einfach wirklich eine Montessori-Schule mit kosmischer Erziehung. Und ja, das sind eigentlich die zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, die es bei uns gibt.
Ja, genau. Und eben diese zweite Möglichkeit, so ist es bei uns auch, die sind halt Schulgeld.
Genau.
Und gleichzeitig mag ich dazu auch sagen, in Deutschland gilt tatsächlich das Gesetz, das sagen die freien Schulen alle nicht, aber es gibt immer auch Plätze für Familien, die sich das nicht leisten können. Und in vielen Schulen ist es auch gestaffelt. Also bei uns ist es zum Beispiel tatsächlich gestaffelt. Also es sollte jetzt nicht, natürlich ist es eine Herausforderung, oder was eine Herausforderung, es ist eine Prioritätensetzung und für manche machbar und für manche nicht. Und doch sollte man sich diesen Punkt nicht total als Abschreckung machen. Also einmal in Kontakt gehen und fragen und zielgerichtet auch fragen, lohnt sich da sicherlich.
Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist dann einfach wirklich auch von Schule zu Schule total individuell, auch was das Schulgeld anbelangt und wie oft das gezahlt wird und ob es einen Geschwisterbonus gibt oder nicht.
Genau, und meine Rolle als Eltern sozusagen oder die Rolle als Eltern, was ist denn da, sind die sozusagen auch gewünscht mit Elternarbeit, AGs und so Geschichten? Hat das auch was mit der Pädagogik mit zu tun? Oder ich weiß das tatsächlich nicht, weil wir sind Corona-Einsteiger sozusagen. Ja. Oder ist es einfach das Konzept, dass es halt eine private Schule ist und es dann nötig ist? Oder wie ist das von der Pädagogik her?
Ja, also von der Pädagogik ist es eigentlich, da gibt es für die Eltern jetzt keinen keine Erwartungshaltung, die Eltern erfüllen müssen, sondern das, was natürlich hilft, ist, wenn auch Eltern offen sind und Vertrauen in das Leben, in die Entwicklung haben, Vertrauen darauf setzen, dass die Pädagogik zielführend und funktionierend ist. Also dieses Vertrauen brauchen wir von Eltern, die Offenheit brauchen wir von Eltern, den Willen, mit uns gemeinsam mitzuarbeiten im Sinne von, es soll ein Austausch stattfinden. Die Eltern dürfen auch aufs Kind gut hinschauen und da einfach im ständigen Austausch mit uns sein. Das ist einfach ganz, ganz wichtig in der Elternarbeit. Ob die Eltern jetzt Aufgaben in der Schule erfüllen müssen, das hängt auch wieder von der jeweiligen Schule ab. Also es gibt natürlich Elternarbeiten, die dann auch dafür sorgen, dass Eltern zum Beispiel weniger Elternbeitrag zahlen, also wenn Eltern kleine Aufgaben übernehmen. Man kann sich aber auch in manchen Schulen von diesen Arbeiten quasi freikaufen für einen kleinen Betrag und muss dann quasi keine Arbeiten erledigen. Und manche Schulen beziehen Eltern gar nicht ein in diese Arbeit.
Aber nochmal ganz wichtig, genau. Und manchmal gibt es auch eine Pandemie, dann wird sie nicht mehr so individuell.
Genau, also in der Pandemie ist sowieso alles ganz anders. Da können vielleicht Kopieraufgaben auf einen zukommen, die man dann ohne Kontakt auch wieder in irgendwelche Postfächer hinein wirft. Aber
genau. Dass wir auch Vertrauen in diese Vertiefung haben. Und wenn wir jetzt sozusagen zu Hause sitzen und sagen, okay, ich will jetzt das und das und jetzt erste Klasse und das läuft noch, also wenn wir so diesen Lehrplan oder die vielen Vergleiche vielleicht so ganz in uns haben, ja, dürfen wir, glaube ich, auch genau im Austausch sein und vor allem auch in dieses Vertrauen in dieses Kind hinein.
Genau, weil sich Kinder einfach entwickeln. Entwicklung findet statt und bei manchen Kindern braucht es einfach ein bisschen mehr Raum und manche entwickeln sich in verschiedenen Bereichen einfach sehr, sehr rasch und haben dann andere Bereiche, wo sie ein bisschen länger brauchen und das ist total okay, weil sie einfach wirklich individuelle Wesen sind, die einfach ganz individuelle Lerntempi haben und ja, diese Zeit darf ihnen zugestanden werden, egal ob sie sehr schnelle Arbeiterinnen sind oder einfach ein bisschen länger brauchen.
Und gleichzeitig mag ich sagen, genau, wir waren ja sozusagen auch hier auf einer Grundschule ums Eck und da sind uns eben bei dem einen Kind zum Beispiel einfach auch noch, also sind ja einfach dann auch nur Menschen.
Ja.
Also wir waren jetzt auf, vor allem mit dem einen Kind auf der auf der Stadtteilschule auch sehr zufrieden. Mhm. Und hatten jetzt an ein, zwei Punkten auch, wo wir uns doch auch sehr einsetzen dürften. Genau, ich mag jetzt nicht zu sehr in die Details gehen und wie kleinere Sachen, aber also wenn ihr jetzt zuhört sozusagen, es ist wertvoll und wenn ihr euch angesprochen fühlt, geht da absolut hin. Doch erwartet vielleicht nicht fliegende Engel mit, wo alles nur golden ist sozusagen. Oder wenn ihr, so ging es uns, wir wollten in der ersten Klasse einen Platz haben und haben keinen Platz gekriegt. Und ich war wirklich, ich habe auch eine Podcast-Folge darüber, ich saß 3 Tage in der Badewanne und habe geweint und wir haben uns überlegt, umzuziehen. Und weißt du, was ich was, für mich sind Welten zusammengebrochen und hatten dann hier wirklich auch eine sehr gute Grundschulzeit. Und tatsächlich bei einem Kind von uns wissen wir nicht ganz genau, wie lange er da bleibt. Weil es einfach, ja, bei einem passt es super, bei dem anderen gucken wir Schritt für Schritt und machen die Entscheidungen.
Ja, genau, das ist ganz, ganz wichtig, sowohl in der Schule, wo da genau geschaut wird, als auch bei den Eltern, die natürlich hinspüren dürfen, was passt für uns als Familie, was passt für mich, für unser Kind, was passt in unseren Alltag. Und das ist einfach diese individuelle Entscheidung, die dann jeder selber treffen darf, genau.
Ja, ja, wie spannend. Jetzt kommt eine Herausforderung. Wir haben so viel gesprochen. Ein bisschen die Zusammenfassung würde ich ganz gerne. Irgendwie auf 3 Punkte. Mhm. Also ich glaube, ganz wichtig und ganz wertvoll ist einfach die Haltung von dieser Pädagogik, dass das Kind im Mittelpunkt steht. Mhm. Und dass es darum geht, das Kind in seinem aktuellen Entwicklungs- und Begeisterungsstand sozusagen zu unterstützen.
Mhm, genau.
Und die Lernumgebung bereiten und eben, wo wir auch eben, dass es gerade in dieser mittleren Phase sozusagen 6 bis 12 ganz viel auch mit Materialien erforscht wird.
Genau, die Montessori-Schule für 6 bis 12-Jährige gibt einfach wirklich die Antwort auf die Entwicklungsbedürfnisse eines Schulkindes und das ist eben nicht auswendig lernen und üben, wie man das eben kennt aus Regelfolgschulen, wo Kinder dann mit Übungszetteln zu Hause sitzen und 300 Seiten ein A schreiben müssen und 400 Seiten 4 plus 7, 3 plus 8, 2 plus 5 rechnen müssen und das Kind ist total gelangweilt. Und in einer Montessori-Schule ist das eben möglich, dass die Bedürfnisse eben des Forschens, Schulkinder zwischen 6 und 12 wollen forschen, die wollen begreifen, die wollen in die Tiefe gehen, die wollen selbst auf Dinge draufkommen, die wollen eben nicht mehr, so wie das Kind in der ersten Entwicklungsperiode, also die Kinder zwischen 3 bis 6, die wollen üben, die wollen gerne oft Wiederholungen machen, die wollen etwas ganz, 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 ganz oft machen, bis sie dann zum Ziel kommen. Das wollen die Schulkinder nicht mehr zwischen 6 und 12. Die haben einen forschenden Geist und wollen diesen forschenden Geist auch gebrauchen. Und darauf gibt die Montessori-Pädagogik Antwort.
Genau, es gibt altersgemischte Klassen, dass die genau in altersgemischten Klassen sind. Und genau, dass es sozusagen nicht die 45 Minuten immer gibt, sondern dass es Vertiefungsphasen gibt, dass genau gerade diese Stufe, also genau, man sozusagen auch alle Abschlüsse damit machen kann. Wie es weitergeht, ist es dann von Schule zu Schule unterschiedlich. Manchmal ist halt nochmal ein Wechsel notwendig. Manche Schulen führen eben bis zum Abitur durch.
Genau.
Ganz genau. Und es gibt eben, wie lange gibt es eigentlich keine Noten?
Es gibt nie Noten in der Montessori.
Es gibt nie Noten, und nur wenn es dann
das Kind, genau, wenn das Kind in den Montessori-Schulen bleibt und es die Möglichkeit hat, auch dann am Ende das Abitur zu machen, da gibt es dann schon eine Bewertung. Also in den ganz hohen Jahrgängen gibt es dann schon eine Bewertung.
Genau, und tatsächlich auf der Waldorfschule habe ich das ähnlich erlebt, und wenn dann die Sorgen sind, wie wirst du es? Also das hat uns null geschadet. Also ich hatte, wir waren sozusagen nicht schon ausgelaugt. Also das war okay, es hat mir fast Spaß gemacht, dann einmal dieses Jahr da durchzurocken. Es war eigentlich sehr vielfältig, also zwischen Lernen war ich in der Werkstatt und beim Theaterspielen, aber es war tatsächlich in diesem Schuljahr war wenig Raum, doch es war auch noch Raum für andere Sachen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ich habe nicht gelernt, mit diesem Druck umzugehen. Ganz im Gegenteil, ich habe es auch dann in meinem weiteren Ausbildung umgeben fand. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir fehlt, mit Druck umzugehen.
Nein, und es geht auch gar nicht darum, dass man Kinder durch negativen Druck belastbar macht. Also das ist ja immer der Irrglaube, dass man Kinder schon möglichst in stressige Situationen bringen muss und ganz viel Druck ausüben muss und einen Leistungsdruck und so weiter verursachen muss, dass Kinder im späteren Leben mit Druck umgehen können. Das ist ja ein Druckschluss. Das spielt ja überhaupt nicht zusammen. Kinder können dann mit Druck umgehen, wenn sie eine gestärkte Persönlichkeit haben, wenn sie gefestigt in ihren Interessen sind, wenn sie wissen, wer sie sind, wenn sie wissen, wo sie stehen, wenn sie wissen, was sie für Fähigkeiten haben. Und da setzt die Montessori-Pädagogik einfach an. Genau da dann stärkt, dann werden sie starke Erwachsene. Und diese starken Erwachsenen können mit Druck umgehen und wissen auch, wie man mit schweren Situationen oder schwierigen Momenten umgehen können, weil sie einfach so eine große Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten erworben haben in diesem Schulalter oder im Kinderhaus schon oder dann in der Sekundarstufe, weil es einfach ganz stark darum geht, dass sie sich auf dieser sozialen Ebene stark entwickeln können, dass sie auf der Selbstebene sich stark entwickeln können und dann einfach auch wissen, was sie für Fähigkeiten und Interessen haben und schafft den Kindern die Möglichkeit, dann auch mit Druck umzugehen.
Ja, sehr schön. Also, ich glaube, jetzt hat man Lust zu. Das ist, und es stärkt auch nochmal dieses Vertrauen da rein. Und genau, ihr liebe Hörer und Hörerinnen, guckt, wenn es euch angesprochen hat, was bei euch möglich ist, und schnuppert, ob das zu euch und eurem Kind passen könnte. Liebe Anna, ich danke dir total für dein Herzblut, dein Wissen und was du uns hier geschenkt hast.
Sehr, sehr gerne.
Ja, würde dich total gerne, all meine Gäste frage ich ja sozusagen die gleichen Fragen, weil ich diese Fragen so wertvoll finde, auch für uns Eltern und Pädagogen. Hast du oder magst du eine Erinnerung mit uns teilen, als du in dem Alter 5 bis 10 warst, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden oder ja einfach emotional berührend für dich war?
Ja, ich habe tatsächlich eine Erinnerung an meine Kindergartenzeit, und da kann ich mich erinnern, dass ich mit vier bin ich in den Kindergarten gekommen, und ich weiß noch, das ist nur so ein diffuses Gefühl, aber ich weiß noch, wie mich meine Pädagogin damals aufgefangen hat in diesen ersten unsicheren Momenten, und da habe ich dieses Vertrauen gespürt, dass man auch anderen Menschen, die man jetzt nicht gut kennt, Vertrauen schenken darf, und das hat mich eigentlich weit getragen. Also dieses Vertrauen, dieses, ich komme in diesen neuen Raum herein und es gibt dort jemand, der mich an der Hand nehmen kann, das war für mich ein wirklich schöner Moment, und an das habe ich gleich denken müssen. Ja, war eine schöne Erinnerung im Kindergarten. Ja.
Wie wertvoll, auch gerade das. Und ich finde, das macht dieses Alter ja auch so aus. Also man hat Lust. So, und es sind kleine Herausforderungen. Also es war sicherlich sozusagen eine Kribbelzone, jetzt da in diesen Kindergarten zu gehen, da jemand Neues zu vertrauen. Und doch hat sich das so gelohnt. Und du hast ganz am Anfang auch gesagt, Kinder in dem Alter sind so, ich habe auch gerne das Bild Superhelden. Also sie haben Lust, also fachlich kann man sagen, sie haben ein leicht übersteigertes Selbstwertgefühl. Also das muss ja sozusagen sein. Also man traut sich einfach so viel zu, und wie schön, wenn das sozusagen auch als Erinnerung geblieben ist, dass so ein großer Schritt sich toll war.
Genau,
Ja, was hast du denn toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan oder was hat dich bestärkt?
Ich habe immer Eltern gehabt, die an mich geglaubt haben. Ich habe von meinen Eltern nie gehört, das kannst du nicht schaffen und das brauchst du gar nicht probieren, sondern ganz im Gegenteil, die haben mich immer bestärkt, egal wie verrückt meine Ideen waren und meine Vorgehensweisen und meine, das mache ich jetzt nicht zu Ende, sondern mache was ganz anderes. Ich habe immer eine Bestärkung erhalten, obwohl ich oft damit gerechnet habe, dass mir jemand jetzt sagt, nein, bitte lass das. Also jetzt gehst du gerade den Weg, bitte geh den jetzt weiter. Berührt mich immer noch und hat mir eine solide Basis geschenkt, für die ich sehr dankbar bin.
Ja. Und sicherlich auch mit ein Baustein dafür, dass du jetzt diese Begeisterung so in dir trägst und weiterträgst.
Ja.
Wenn dieses Vertrauen so geschenkt worden ist.
Ja.
Schön. Liebe Anna, wo findet man denn noch mehr Anna? Und du hast ja auch jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt nicht nur um die reine Schule geht, hast du ja auch noch selber ganz viel, wenn einen jetzt so die Montessori-Geschichte so angesprochen hat. Erzähl mal, wo findet man dich und was hast du denn noch so für Eltern?
Ja, also ich habe eine Homepage, die heißt montessoriwunderkind.click. Beziehungsweise heißt sie www.wunderkind.click, das ist die richtige Adresse. Ich habe einen Instagram-Account, der heißt Montessori Wunderkind. Da geht es ganz, ganz viel um das Integrieren der Montessori-Pädagogik in den eigenen Alltag, in die eigene Elternschaft für ganz junge Kinder. Meine Kinder sind jetzt gerade 2 und 4, also das ist gerade diese Altersgruppe, die ich da einfach ganz, ganz stark in meinem Leben habe und das einfach gerne auch teile, wie ich das Leben mit meinen 2- bis 4-Jährigen zu Hause bestreite. Ich im Moment nicht, weil die Arbeit einfach mich gerade ein bisschen vereinnimmt, aber ich biete ab und zu bis vor kurzem auch Elternarbeit an im Sinne von Elternberatungen, Elterncoachings, auch in Geschwisterfragen, in Entwicklungsfragen, in all diese Bereiche, die Eltern in ihrer Elternschaft einfach berühren, Gefühlsstürme, Entwicklungsschritte, all das, was wir Eltern einfach kennen, genau, das biete ich immer wieder an, jetzt gerade nicht, aber genau, kommt wieder, wenn wieder mehr Raum da ist. Und ja, das sind so die 2 Bereiche, die Homepage, der Instagram-Account, genau.
Ja, schön. Also es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschnuppern und mitzuschnuppern. Und ich finde tatsächlich ja gerade für so alltägliche Geschichten, Instagram und die Stories sehr, da braucht man nicht sich so rein zu vertiefen, sondern dass man bekommt so Einblicke und Schnupperpunkte und Inspiration.
Genau, kleine Impulse.
Und einen auch immer wieder erinnern. Also wenn man sozusagen auch in der Haltung ist und ja, ich glaube daran und ich mag die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützen und dann ist doch manchmal der Alltag einfach und wenn man dann sozusagen da immer wieder die Inspiration und die Erinnerung daran bekommt, das finde ich in vielen Bereichen sehr hilfreich an Instagram.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, liebe Anna, ich danke dir von Herzen für dieses wahnsinnig volle, leidenschaftliche und informative Gespräch.
Ja, ich danke dir. Es war sehr schön.
Begeisterung, genau. Das hatte Anna, das war in dieser Folge total zu spüren. Nächste Woche geht es weiter schon mit der nächsten Podcast-Folge über die nächste Schulform. Wenn dein Kind jetzt genau in dem Alter ist, in dem Grundschulalter und Schule eine Frage ist, gibt es, glaube ich, noch andere Fragen. Ganz viele Eltern haben und erzählen mir immer, und ich bin ja selbst auch Mutter von Kindern in dem Alter, hör mir zu. Wie oft sagen wir Eltern, hör mir doch endlich zu. Warum hört mir mein Kind nicht zu? Ich habe etwas doch schon 1000-mal gesagt. Genau dafür habe ich ein Workbook entwickelt. Das kostet dich keinen Cent. Hör mir zu, ein kostenfreies Workbook. Kannst du dich einfach anmelden? Den Link findest du hier in den Shownotes. Dann bekommst du das und noch eine Überraschung in ein Postfach gesendet. Hör mal zu, gönn es dir für die Beziehung zwischen dir und deinem Kind, auch in der Wackelzahnzeit. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und freue mich von Herzen, nächste Woche euch schon die nächste Podcast-Folge schenken zu können.